Herzlich willkommen zum Podcast der Theologischen Hochschule Elztal. Glauben, Denken, Handeln.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Glauben, Denken, Handeln. Mein Name ist Josefine Dietz und ich bin Theologiestudentin im dritten Bachelorsemester hier an der Hochschule. Ich darf heute unseren Noch-Rektor, Professor Dr. Michael Kiskalt, interviewen und freue mich, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein.
Ich habe Ihnen für den Anfang eine Einstiegsfrage mitgebracht. Ich habe gehört, dass Sie ab und zu bei Whisky-Tastings der Studierenden hier auf dem Campus dabei waren. Und jetzt interessiert mich, was ist denn Ihr Lieblingswhisky?
Den ersten Whisky, den ich kennengelernt habe, war der Johnny Walker Red Label in Kamerun. Wenn irgendwelche festlichen Anlässe waren oder man einen besonderen Besuch erhielt, musste man da einen ganz kleinen Schluck Johnny Walker Red Label kredenzen. Das war ein Zeichen der Ehrerbietung. Und unter anderem musste man den Ahnen an der Türschwelle auch einen kleinen Schluck Red Label ausschütten. Das war alles recht lustig. Hier in Deutschland, vor allem hier an der Hochschule, habe ich dann über manche Kollegen oder die Studierenden andere Whiskys kennengelernt, bei diesen Whisky-Tasting-Abenden, wo man immer auch nur ein kleines bisschen trinkt. Jeder bringt einen Whisky mit und man testet dann gegenseitig durch und isst dabei bittere Schokolade, was den Geschmack so besonders verstärkt. Und ich habe gemerkt, der Tamariska-Whisky schmeckt mir gut, der ist so kräftig. Und wenn ich anderer Laune bin oder was anderes will, dann gerne auch einen ganz milden Whisky, gerne auch einen, der ein bisschen nach Honig schmeckt.
Alles klar, vielen Dank für die Informationen dazu. Sie haben gerade schon so ein bisschen über das Thema Kamerun geredet und deshalb kommt auch so meine erste Frage daher. Woher kommt denn Ihr Interesse am Thema Mission?
Das Thema Mission ist in mir von Anfang an in meinem Christsein präsent gewesen, weil ich eine recht besondere Bekehrungsgeschichte habe. Also nicht aus einem christlichen Elternhaus komme, sondern eine richtig umwerfende Glaubenserfahrung hatte, so im Alter von 15 Jahren. Und diese starke Gotteserfahrung, die Erfahrung der Nähe Gottes, auch gerne meinen Freunden mitteilen wollte und Schulkameraden. Und von daher war ich am Anfang meines Christseins missionarisch immer sehr aktiv, manchmal auch zu aktiv, manchmal auch übergriffig. Ich habe da viel gelernt, was man auch falsch machen kann und wie man manches besser machen kann. Ich war dann auch mal mit Operation Mobilisation unterwegs in Belgien und in Frankreich, in französischsprachigen Ländern, weil ich mein Missionsinteresse gerne auch mit Französisch verbinden wollte, um im Abitur dann gut dazustehen, in meinem Französisch-Abitur. Und in dieser Zeit da in Belgien, da habe ich immer wieder diese Stimme gehört, du bist berufen, Grenzen zu überschreiten, du bist berufen, Grenzen zu überschreiten. Und diese Stimme wollte aus meinem Kopf nicht so rausgehen und ich habe das dann als meine Berufung erlebt, dass ich in Richtung Mission gehe. Ja, von daher bin ich Missionar geworden und Missionslehrer, das ist mein Lebensthema.
Ja, vielen Dank. Es gibt eine Frage von den Studierenden, die Sie besonders interessiert und zwar, gibt es aus Ihrer Zeit in Kamerun eine Lieblingsgeschichte?
Ja, ich habe mich dann nach meinem Studium dafür eben entschieden, mit EBM Europäische Baptistische Mission nach Kamerun zu gehen. Da war ich theologischer Lehrer und mich hat es dort total fasziniert, eben die Christen dort und die Menschen dort zu erleben, wie sie ihr Christsein verstehen. Ich könnte stundenlang erzählen, was ich da Besonderes erlebt habe, aber die Taufen waren immer sehr besonders, weil die Baptisten auch in Kamerun legen ja sehr großen Wert darauf, dass man beim Taufen untergetaucht wird. Aber in der Trockenzeit ist oft zu wenig Wasser da. Und dann hat man wirklich in Dreckslöchern teilweise getauft, die einem sehr unangenehm waren. Und da haben sie immer vorher die Taufwasser praktisch frei gebetet. Ja, es waren oft ganz viele, die getauft wurden. Mehrere Pastoren waren gegenwärtig. Wir standen um diese Wasserpfütze und haben die Wasserpfütze frei gebetet von bösen Viechern und Bakterien und allem Möglichen. Oh, ja, das habe ich als besonders starkes Erlebnis in Erinnerung.
Das klingt nach einer sehr, sehr spannenden Geschichte aus der Zeit und auch nach tollen Erlebnissen. Sie haben jetzt schon hin und wieder über den Begriff Mission gesprochen und der ist ja ein relativ großer. Könnten Sie mal sagen, was Sie unter dem Begriff Mission verstehen?
Also ich habe gelernt jetzt im Laufe der Jahre, dass ich mich mit meinem Missionsanliegen nicht so wichtig nehmen darf, sondern dass ich Gott wichtig nehme, in seinem Drang zu den Menschen zu kommen, seine Liebe und Gerechtigkeit unter den Menschen Wirklichkeit werden zu lassen. So verstehe ich auch das Kommen Jesu, dass Gottes Liebe und Gerechtigkeit zu uns Menschen kommt. Und wenn ich mir dann anschaue, was Jesus gemacht hat, er hat gepredigt, er hat Menschen geheilt, er hat befreit. Von daher ist für mich Mission, eine Dimension von Mission, selbstverständlich, dass dazu gehört, dass wir das Evangelium mit dem Wort weitersagen, was man Evangelisation nennt, dass wir das bezeugen, aber auch, dass wir den Menschen helfen in ihren konkreten Nöten. Mir ist dabei wichtig, dass Mission je nach Kontext ganz unterschiedlich aussehen kann. Es gibt Situationen, wo es wirklich darum geht, zu helfen, die Klappe zu halten und zu helfen. Und das ist dann auch Mission. Und dann gibt es aber auch wieder Situationen, da ist wirklich ein deutliches Wort von uns gefragt. Und mit der Zeit habe ich auch verstanden, dass Mission und auch Gottes Wirken nicht nur dahin geht, dass man den Leuten hilft, sondern dass man auch für mehr Gerechtigkeit sorgt. Das lerne ich von den Propheten im Alten Testament, dass man für Gerechtigkeit eintritt. Darum ist für mich die dritte Dimension von Mission die Prophetie, wie ich es nenne. Nicht, dass man irgendwie eine große Zukunft vorhersagt, sondern dass man die Wirklichkeit erkennt und im Namen Gottes irgendwas macht oder sagt, damit sie gerechter wird, dass es weniger Arme gibt und mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Und das Ganze hat für mich dann nur Sinn und entspricht dem Evangelium, wenn wir es so machen, dass wir die Menschen wertschätzen und achten und wirklich nicht so tun, als ob wir die ganze Wahrheit gepachtet hätten und von oben herab den Leuten sagen, wo es lang geht, sondern Gottes Geschichte unter den Menschen wahrnehmen. Gott wirkt ja überall um uns herum, er ist durch seinen Heiligen Geist da. Und diesem Wirken auf die Spur zu kommen, das bedeutet, dass wir als Missionare immer auch offen sind und lernen von den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Dass sie nicht nur unsere Adressaten sind, mit denen wir irgendwas vorhaben, sie bekehren, zur Taufe führen oder noch gerechter machen oder was weiß ich, sondern dass wir auch im Gespräch mit Muslimen, auch im Gespräch mit Atheisten fragen, Gott, was kann ich durch diesen Menschen von dir lernen? Ja, wo begegnest du mir durch diesen Menschen? Also dieses konfrontative Gegenüber von Mission will ich gerne auflösen, dass das mehr ein Miteinander wird und man voneinander lernt. Das ist mir wichtig bei der Mission.
Ja, das kam jetzt viel raus, was ich auch in der Einführung Missiologie bei Ihnen gelernt habe. Also die Schlagworte kamen mir durchaus bekannt vor. Wenn das einen unserer Hörer oder Hörerinnen mehr interessiert, man kann ja an der Hochschule auch ein Schnupperstudium machen, wo man dann so ganz spannende Dinge lernt und das erste Mal damit sozusagen in Kontakt kommt. Aber auch sehr interessant ist bei Ihnen, dass Sie auch Pastor waren, also ganz viel Praxiserfahrung sozusagen haben. Und jetzt wäre so ein bisschen mein Gedanke, wie hat denn Ihre missionarische Tätigkeit Ihren pastoralen Dienst beeinflusst?
Also meine missionarische Tätigkeit vor Kamerun war ja auch schon da. Da hatte ich ja dieses Anliegen auch. Und mir war es in der Gemeindearbeit immer wichtig, nicht so sehr die Erbauung der Glaubenden im Vordergrund zu sehen, sondern immer zu fragen, wer sind die Menschen um uns herum, die die Liebe Gottes brauchen? Wie können wir den Menschen begegnen? Wie können wir ihnen signalisieren, dass wir da sind und was Gutes für sie haben und mit ihnen zusammen etwas Besseres entwickeln wollen und Glauben stärken wollen? Dieses Denken über Gemeinde, dass man alles, was man tut und macht, im Blick auf die Menschen um uns herum tut, das war mir immer ein Anliegen. Ja, das, ich weiß, in unseren Gemeinden ist Lobpreis und dass der eigene Glauben gestärkt wird, dass man seine Konflikte in den Griff bekommt und so weiter. Das kann ich alles verstehen, das ist auch wichtig. Aber mein Herzensanliegen ist, wir können diese ganzen Probleme und Anliegen am besten in den Griff bekommen, wenn wir die Menschen um uns herum mit in den Blick nehmen und in unser Ringen mit hineinnehmen. Dieser Blick nach außen und von außen nach innen, das war mir wichtig. Davon haben die Gemeinden profitiert. Ich war ja in Charlottenburg Pastor und habe da wirklich meine Hauskreis- und Jugendarbeit das auch so durchgezogen und viele junge Menschen sind da dazugekommen. Aber für manche war es auch schwierig, weil vor allem die älteren Glaubensgeschwister haben in ihren früheren Jahren gelernt, dass man sich von Welt und Gesellschaft trennen muss, dass man nur Freunde in der Gemeinde haben darf und dass man eben nur innerhalb der Gemeinde lebt. Und dass ich ihnen dann gesagt habe, nehmt euch Zeit für Menschen und Freundschaften außerhalb der Gemeinde. Und wenn ihr gerne singt, geht auch in einen Chor außerhalb der Gemeinde, damit wir da auch Licht und Salz sind in der Gesellschaft. Da hatten vor allem die älteren Geschwister ziemlich viel Gesprächsbedarf mit mir, damit ich ihnen das erkläre. Das ist ja ein Paradigmenwechsel, ob man sagt, wir gehen hinaus und vermischen uns oder wir grenzen uns ab. Und das mit dem Abgrenzen, das ist für mich eine freikirchliche Krankheit, würde ich fast sagen, das hat keine Zukunft und entspricht nicht dem Evangelium.
Das klingt sehr, sehr spannend und auch nach einer sehr, sehr tollen Gemeindearbeit, die Sie da gemacht haben. Im Herbst 2000 haben Sie dann parallel zu Ihrem pastoralen Dienst angefangen, an der Hochschule hier Missiologie zu unterrichten. Wie kam es denn dazu?
Ich habe ja an den Universitäten Erlangen und Tübingen Theologie studiert und war dann zum sogenannten Kandidatenjahr am Theologischen Seminar Hamburg. Und die Dozenten dort haben sehr schnell mitbekommen, was mir wichtig ist. Sie wollten mehr darüber wissen. Es war auch die Zeit, als die Lausanne-Konferenz für Evangelisation schon 5, 6 Jahre her war, was sie auch fasziniert hat. Und da hatten sie beschlossen, wir wollen Missiologie als Hauptfach am Seminar einrichten. Und einer der Dozenten dort hat es übernommen, aber sie haben mich von Anfang an gebeten, dass sie mich bald anfragen werden als Dozenten für Missiologie. Ja, das war für mich eine große Ehre. Aber ich hatte ihnen gesagt, also dass ich Missiologielehrer werde, hatte keinen Sinn, wenn ich vorher nicht mal wirklich im Ausland war, in Afrika, Asien oder sonst wo. Und so haben wir das so vereinbart. Ich habe mein Vikariat gemacht in Charlottenburg und bin dann mit meiner Familie 4, 4,5 Jahre nach Kamerun als Missionar, auch dort als theologischer Lehrer. Und dann kam ich zurück, aber dann hatte der Bund kein Geld mehr, mich anzustellen. Sie hatten eine große Finanzkrise, also die erste, aber sie haben mich ein bisschen angestellt. Ich wurde Pastor wieder in Charlottenburg, diesmal nicht Jugendpastor, sondern Gemeindepastor und habe immer mehr Unterrichtsanteile hier in Elstal übernommen. Also ab Herbst 2020 war ich Dozent für Missiologie mit 25%. Aber es war gut für mich, um reinzukommen.
Ja, vielen Dank. Können Sie noch einmal kurz erzählen, wie es auch zu Ihrer Promotion gekommen ist? Weil ich glaube, das ist auch eine sehr spannende Sache.
Ja, ich bin ja eigentlich durch und durch Praktiker. Ja, ich war ja erst mal ein bisschen Dozent für Missiologie. 2003 wurde das auf 50% erhöht und dann war ich Referent für Evangelisation und interkulturelle Gemeindeentwicklung im Bund evangelisch-freikirchliche Gemeinden. Aber dann kam das Problem, dass wir uns als Hochschule akkreditieren wollten, die staatliche Anerkennung haben wollten. Und es war klar, dass diejenigen, die hier Dozenten bleiben wollen, dass die auch promovieren würden. Es gab noch den Paragraphen im Hochschulgesetz, dass es den Künstlerbonus gibt, also dass man als Künstler keine Promotion braucht. Ich habe versucht, meine missionarischen Aktivitäten als künstlerische Aktivitäten durchzubringen, aber das hat das Ministerium nicht so akzeptiert. Und dann habe ich ein Projekt, das ich schon länger im Blick hatte und an dem ich so nebenbei gearbeitet hatte, nämlich dass wir das Tagebuch eines Kameruner Missionszöglings in unserem Archiv gefunden hatten und das ins heutige Deutsch übertragen werden musste und analysiert und eingeordnet werden musste. Das habe ich dann zu meinem Projekt gemacht, an dem ich 5 Jahre gearbeitet habe. Und im letzten Jahr hat mich der Bund bestimmt so ein Jahr insgesamt von den meisten Tätigkeiten freigestellt, damit ich meine Promotion fertigstellen konnte. Das hat dann auch geklappt. Ja. Und ja, ich denke immer noch daran, dass ich am 14. Oktober die Promotionsurkunde überreicht bekommen habe. Am 15. Oktober wurde ich zum Professor ernannt und am 16. Oktober zum Rektor. Das war eine spannende Zeit.
Ja. Heute unterrichten Sie ja hier das Fach Missionswissenschaft und interkulturelle Theologie. Und vielleicht ist nicht allen unseren Hörern und Hörerinnen bekannt, was das genau ist. Können Sie das noch einmal genauer erklären und sagen, was man genau darunter versteht?
Ja, also Missionswissenschaft ist ja bei uns zusammengebunden mit Diakoniewissenschaft. Das ist ja das Besondere an unserer Hochschule. Und diese beiden Fächer thematisieren einfach ganz konzentriert, was unsere Aufgabe als Christen und Gemeinde ist in der Gesellschaft. Ja, missionarisch und diakonisch tätig zu sein, für Gerechtigkeit zu ringen, wie man präsent ist in der Gesellschaft und nicht nur um sich selbst kreist. Darum geht es in der Missionswissenschaft. Was ist unsere Mission? Dazu gehört natürlich Evangelisation, wie verkündigen wir, in welchen Kontexten, aber auch eben die interkulturelle Dimension. Ja, wir haben unsere eigene Kultur entwickelt in unseren Gemeinden. Unsere Gesellschaften werden immer bunter und interkultureller mit den verschiedenen Menschen, die aus den verschiedensten Weltregionen in unser Land kommen. Wir werden selbst mobil und sind weltweit unterwegs. Und man merkt, wenn man zwischen den Kulturen unterwegs sind, dass man sich gut überlegen muss, wie man spricht, wie man Dinge, die einem wichtig sind, ausdrückt, damit der andere es versteht. Und darum geht es in der interkulturellen Theologie, dass man auf diese kulturellen Unterschiede achtet und vielleicht sich auch bewusst macht, dass das, was wir in unserer deutschen Theologie denken, dass das jetzt nicht das Nonplusultra ist für die ganze Welt, sondern dass die Art und Weise, wie wir europäische deutsche Theologie betreiben, das eben auch eine kulturelle Ausprägung von Theologie ist und ins Gespräch kommen muss mit afrikanischer Theologie, asiatischen Theologien und lateinamerikanischen Theologien. Und das ist auch ein Stück Grenzüberschreitung, ja, von meiner Berufung als Jugendlicher her. Also in Kamerun habe ich das dann in der Praxis selbst getan und jetzt eben theologisch immer wieder Grenzen überschreiten. Und das macht mir total Spaß. Und wer sich darauf einlässt, der wird auch merken, wie spannend es ist.
Ja, eine Grenzüberschreitung war das, glaube ich, auch so ein bisschen, als Sie 2014 dann Rektor geworden sind. Sie haben ja da schon so kurz davon erzählt, aber können Sie noch mal genauer erzählen, wie es dazu gekommen ist und was auch Ihr Erfolgsrezept gewesen ist, dass Sie auch so lange Rektor geblieben sind?
Es war im Jahr 2012 oder 2013 schon, dass mein Vorgänger Volker Spangenberg signalisiert hat, dass er das Amt als Rektor abgeben will. Und dann sitzt man eben zusammen im Kollegiumszimmer und überlegt sich, wer die ganze Sache übernimmt. Ich wurde schon vorgewarnt, dass man mich wahrscheinlich fragt. Ich habe das für völlig unwahrscheinlich gehalten, weil ich eben überhaupt noch nicht promoviert war und vieles noch undeutlich war. Aber das Kollegium hat ganz schnell einstimmig beschlossen, dass sie mich gerne nominieren wollen. Also das war über ein Jahr, bevor Volker Spangenberg abgegangen ist. Und dass ich mich jetzt bitte sputen soll, meine Promotion fertig zu bekommen. Das war für mich dann ein guter Ansporn. Und vor allem, dass sie da so einstimmig dahinter standen. Ich hatte damit nicht gerechnet, weil ich bin ja jetzt nicht so ein Typ, der sich nach vorne drängt. Das war für mich auch eine Art Berufungserlebnis, das mich gestärkt hat durch die ganze Zeit hindurch. Ja, wenn ich dann mein Amt abgebe, Ende Dezember, dann waren das gut acht Jahre, dass ich Rektor war an dieser Hochschule. Wenn ich alles so lenken und leiten hätte können, wie es gut wäre, dann hätte ich einfach zwei Terms voll gemacht. Zweimal fünf Jahre, so breche ich den zweiten Term mittendrin ab. Aber acht Jahre ist auch schon eine gute Zeit. Und ich glaube, ein Geheimnis dafür, dass ich das mit Freude und Kraft machen konnte, war, dass ich echt die Prämisse habe, du hast Verantwortung, die füllst du aus, aber nimm dich nicht so wichtig. Also ich hatte schon meine Vorstellungen, auch Visionen, was mir wichtig ist, aber noch wichtiger war mir, dass meine Mitarbeiter und meine Kolleginnen und Kollegen um mich herum, dass die wirklich Raum haben, ihre Kapazitäten einzubringen. Das war mein Hauptanliegen und ich hatte nicht das eine Ziel, das ich unbedingt durchsetzen wollte, sondern ich bin bei meinem Vorwärtsgehen immer eher so wie so ein Stierkämpfer, sage ich immer. Ich bin nicht der, der die Konfrontation sucht, sondern auch mal ausweicht und eben die Energien und Dynamiken, die im Raum sind und die da sind, auch lenken und leiten will. Das ist mir wichtig.
Ja, was glaube ich ganz wichtig ist, mal zu sagen, nach Ihnen wird Professor Dr. Andrea Klimt den Rektorposten übernehmen. für diejenigen, die das noch nicht gehört haben. Wir freuen uns auch schon auf die Zeit, muss man sagen. Und die Berufungsprozesse sind auch unglaublich spannend. Also ich durfte das ja erleben, weil ich im Senat mitsitze. Deswegen, das war sehr spannend und ich stelle mir die Zeit auch sehr interessant vor. Wenn Sie jetzt an sich selbst als Rektor denken, was wären jetzt die drei Worte oder Begriffe, mit denen Sie sich beschreiben würden?
Also der erste Begriff, den ich nennen würde, wäre wertschätzend. Ich wollte ein wertschätzender Rektor sein. Das heißt, nicht als einer, der herrscht über die anderen, sondern der sieht, unsere Hochschule lebt von der Qualität, die Menschen mitbringen. Meine Kolleginnen und Kollegen und auch die Studierenden. Wir sind eine kleine Hochschule und wenn wir als Hochschule strahlen wollen und stark sein wollen, dann nur in der Gemeinschaft. Ja, nicht dadurch, dass da Einzelkämpfer da sind. Darum war mir wichtig, sowohl den Studierenden so viel Wertschätzung wie möglich entgegenzubringen und meinen Kolleginnen und Kollegen auch. Das Zweite ist unterstützend. Ja, also jeder, der hier in der Hochschule lebt, ich denke jetzt vor allem an meine Kolleginnen und Kollegen, die haben bestimmte Gaben und jede haben auch bestimmte Neigungen und ihre Stärken. Und unsere Hochschule wurde stärker, wenn ich sie in ihren Begabungen und ihren Interessen unterstützt habe. Und wenn es auch mal auseinanderging, dass ich dann geholfen habe, dass man auch wieder mehr eine gemeinsame Route finden konnte. Also das Unterstützende ist mir wichtig. Und schließlich auch das Raumschaffende. Zu unserem Team gehört auch, dass wir die einen oder anderen haben, die wirklich sehr innovativ denken und innovativ handeln. Und ich bin ja der Meinung, das gilt für die Gemeindearbeit und eben auch für die Hochschule. Man muss neuen Ideen Raum schaffen zum Ausprobieren. Ja, ausprobieren, hinfallen, wieder aufstehen, weitermachen, neue Ideen ausprobieren. Also auch wenn ich manche Dinge nicht selber tun konnte oder auch nicht unbedingt gleich nachvollziehen konnte, aber mir war wichtig, dass alle einen Raum bekommen, um ihren Traum und ihre Begabung zu leben.
Ich glaube, ich erlebe Sie auch so mit den drei Begriffen. Also ich glaube, das haben Sie sehr, sehr treffend ausgewählt und das passt sehr gut. Eine andere Frage ist, die größte Herausforderung, die Sie hatten in Ihrer Rektorenzeit, was würden Sie da sagen?
Ja, die größte Herausforderung waren natürlich diese Corona-Jahre. Da habe ich gemerkt, dass es jetzt darum geht, den Laden irgendwie beieinander zu halten. Ich habe mitbekommen, wie wir im Kollegium und auch die Studierenden unter diesen ganzen Einschränkungen auch gelitten haben. Und unsere Hochschule da am Laufen zu halten, ganz schnell neue Wege zu finden, zu kommunizieren, zu ermutigen, auch innerlich flexibel zu sein oder die Handlungsräume auch wieder neu auszuhandeln. Ja, was können wir in dieser Corona-Situation erlauben an unserer Hochschule? Wo müssen wir Grenzen setzen? Da gab es ja auch unterschiedliche Meinungen in der Studierendenschaft und auch im Kollegium. Und da immer wieder einen Kompromiss zu finden, das war herausfordernd. Aber da ich eben einer bin, der gerne verhandelt, war das für mich auch okay. Das gehörte zu meiner Aufgabe dazu. Und ich finde, es hat im Großen und Ganzen auch funktioniert.
Ja, also ich muss sagen, persönlich, ich kenne die Hochschule gar nicht ohne Corona. Also ich habe hier im dritten Semester, bin ich ja jetzt inzwischen. Das bedeutet, ich habe schon während der Pandemie sozusagen hier begonnen. Deswegen ist das sehr, sehr spannend zu hören, dass Sie das als die größte Herausforderung sehen, weil ich das nicht so wahrnehme, dass das eine riesengroße Sache war. Also dass es einfach sehr, sehr gut hier funktioniert. Und das finde ich auch schön, dass wir uns einfach auf viele Dinge einfach einigen können in Kompromissen. Das macht sehr viel Freude.
Ja, vielleicht kann ich noch was hinzufügen, was jetzt nicht so eine große Erfolgsgeschichte ist. Eine andere sehr große Herausforderung ist, dass wir Studierende gewinnen. Ja. Und da muss man einfach sagen, aus welchen Gründen auch immer, ist uns das nicht besonders gut gelungen. In Diakonie und Sozialtheologie, in unserem Masterstudiengang zwar eher schon, weil das breiter aufgestellt ist. Aber Menschen dafür zu begeistern, mit der Vision in pastoralen Dienst zu gehen, auch Theologie zu studieren, das ist uns nicht so gut gelungen. Ja, wir sind da natürlich nicht alleine aktiv, da gehört auch unsere Kirche dazu und viele andere Faktoren. Und unter diesem Problem leiden auch Hochschulen und theologische Seminare anderer Denominationen. Aber das steht noch als große Aufgabe im Raum.
Ja, dann geht damit ja der Auftrag in die Welt, auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr jemanden kennt, der, wo ihr sagt, da passt Theologie irgendwie, die Person ist begabt, die Person ist berufen oder du denkst das von dir selber, dann melde dich doch sehr, sehr gerne bei uns. Wir stehen auf Instagram immer offen, schreibt uns eine persönliche Nachricht, meldet euch bei unserem Sekretariat. Wir würden uns sehr, sehr freuen, von euch zu hören und auch ja, zu merken, was ihr von unserem Podcast haltet. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über die Herausforderungen gesprochen. Etwas anderes sind natürlich die Highlights. Und gibt es da irgendwelche, die Sie besonders begeistern in Ihrer Amtszeit?
Also was mich immer wieder begeistert an dieser Hochschule ist das Engagement der Studierenden. Ja, auch in der Corona-Zeit, wie sich das Technikteam da investiert hat, wenn wir Musiker suchen oder überhaupt auch unsere Hochschule repräsentieren nach außen bei Tagungen oder über Social Media, wie toll sich die Studierenden da engagieren. Das finde ich großartig. Das ist für mich ein Highlight. Da kann ich nichts dafür, außer dass ich im Hintergrund applaudiere. Ja, aber das finde ich ganz toll an unserer Hochschule. Und ein anderes, was für mich ein Highlight ist, wenn wir Feste feiern. Ja, so ein Studium ist anstrengend, da muss man Paper schreiben, Prüfungen durchstehen und das Miteinander der Studierenden und der Lehrenden, wie soll man, erhält wieder eine neue Prägung, weil man sich als Prüfer und als Geprüfte gegenübersteht. Aber wenn wir dann Feste feiern, gemeinsam was organisieren, zum Beispiel die Eröffnungsfeier oder die Semesterabschlussfeier, den Aussendungsgottesdienst, wenn wir da zusammen sind und Gott loben und beten und Gottes Wort hören und einfach auch feiern, dass Leute ihr Studium abschließen und jetzt in den Dienst gehen, die Gemeinschaft, die wir da erleben, das gehört für mich wirklich zu großartigen Dingen.
Ja, Sie haben die Studierenden gerade sehr gelobt und ich glaube, ich muss das auch sagen, wir können das als Studierende nur, weil Sie uns als Dozierende so gut unterstützen und dass wir wissen, wir können alles planen und ausprobieren, immer in der Gewissheit, dass es da ja Professoren und Professorinnen gibt, die einem einfach den Rücken frei halten und da ja ganz viel möglich machen.
Ja, es ist schön, dass Sie das sagen.
Genau, die Studierenden, da gibt es eine Sache, die hier öfter passiert, und zwar sind das so kleine Streiche und das sind so studentische Highlights der Studierenden, also oder der Zeit, die man hier ist, das würde ich auf jeden Fall sagen. Gibt es da einen, den Sie besonders in Erinnerung haben?
Also ein Streich, ich weiß nicht, ob man das einen Streich nennen kann, das war bei einer Semestereröffnungsfeier. Da kriegen wir als Lehrende von den Dozierenden ja immer auch Geburtstagsgeschenke oder Zeichen der Anerkennung. Und einmal hat man mir als Rektor eine Krone geschenkt und mir die Krone auf den Kopf gesetzt. Das fand ich sehr witzig und meine Kids zu Hause haben sich auch kaputt gelacht. Ja, die halte ich noch in allen Ehren. Ein anderer Streich, an den ich mich erinnere, den ich witzig fand, ist, dass vor meinem Zimmer, vor meinem Büro ein großer Regenschirm stand und Pizzakartons leere und alle möglichen Hindernisse, dass ich nicht in mein Büro kam und an meinem Büro stand, statt Rektorat, stand Herrentoilette oder irgend sowas Ähnliches. Das finde ich dann witzig. Ja, manche Streiche sind dann manchmal auch so, dass man nicht weiß, ist das jetzt ein prophetisches Zeichen, dass irgendetwas nicht so gut läuft? Ja, wenn zum Beispiel am Rektorenbrett bestimmte Ansagen abgenommen werden oder sowas. Da braucht man dann auch die prophetische Gabe der Geisterunterscheidung, ob das ein Hinweis aus der Studierendenschaft ist oder ein Streich einfach.
Genau. Ich glaube auch, um das genau festzulegen, dafür sind wir einfach ein bisschen zu viele. Und da gibt es dann immer unterschiedliche Meinungen dazu, wie man das jetzt interpretiert. Da scheiden sich auch die Geister unter den Studierenden. Eine Frage zum Campus ist so ein bisschen, was schätzen Sie besonders an den Studierenden und der Campusgemeinschaft? Und was werden Sie vielleicht auch vermissen, wenn Sie gehen?
Also ich schätze sehr das Miteinander von Studierenden und Mitarbeitenden, dass man eben, was hier läuft, als gemeinsame Aufgabe ansieht. Und der Erfolg des Studiums ist unsere aller gemeinsame Aufgabe. Also dieses Miteinander ist wirklich beispiellos. Also das finde ich einfach großartig. Vor allem, wenn ich so mitbekomme, was an anderen theologischen Fakultäten oder Hochschulen läuft, finde ich diesen respektvollen, gemeinsamen Umgang miteinander, dass für alle das irgendwie gut wird und gelingt, finde ich als ganz besonders herausragend.
Haben Sie manchmal hier auf dem Campus einen Lieblingsort? Sie sind ja schon sehr lange hier und sind auch viel auf dem Campus sozusagen unterwegs. Gibt es da irgendwas, was Sie besonders schön finden?
Also ich muss ehrlich sagen, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber mein Lieblingsort ist mein Büro. Ja, mein Rektoratsbüro. Nicht nur deswegen, weil ich da von meinen geliebten Büchern umgeben bin, sondern weil ich auch aus dem Fenster rausschaue zum Waldrand und im Winter versammeln sich da immer Rehe. Man sieht alle möglichen Eichhörnchen kommt immer angesprungen. Also manchmal fühlte ich mich da ein bisschen auch wie Franz von Assisi, der da auch ein Wort zu den Tieren sagen kann.
Ja, also tatsächlich die Begegnung mit Tieren hatte ich noch nie so viel wie hier. Und auch so, wenn man einfach mal über den Campus läuft, dass dann einfach das Reh mitten auf einem der Straßen steht, das ist schon ein besonderer Moment, würde ich sagen. Ja, wenn Sie jetzt aus Ihrer Sicht auf die Hochschule und so zurückblicken und aber auch in die Zukunft schauen, was möchten Sie uns als den Studierenden, aber auch der Hochschule gerne mitgeben?
Also, dass dieses Miteinander, dieses Respektvolle erhalten bleibt, dass zu dem Respektvollen auch gehört, wirklich auch gehört, dass man sich Kritik sagt. Also das finde ich schon wichtig. Also nicht, dass man die Harmonie über alles setzt, sondern dass man sich auch Kritik sagt, damit es vorwärts gehen kann. Und dem Kollegium, dass sie wirklich darum ringen, immer an einem Strang zu ziehen, dass sie ihre Unterschiedlichkeit deswegen nicht aufgeben. Wir sind unterschiedlich, das macht uns ja reich, aber dass man immer wieder das Miteinander sucht. Und den Studierenden gebe ich besonders mit, dass diese Zeit des Studiums der Theologie eine besonders geschenkte Zeit ist, dass man sich hier konzentrieren kann, um über theologische und existenzielle Fragen nachzudenken, wie man später im Berufsleben eben nicht mehr die Zeit hat. Jetzt kann man drüber nachdenken, jetzt kann man diskutieren. Das ist eine einzigartige Zeit, eine Gelegenheit und ich finde, nutzt das. Nutzt das und studiert und überlegt und zweifelt und findet Antworten. Nutzt diese Zeit dafür.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Tipp für viele Studierenden. Wir fiebern alle, man muss ja schon sagen, dem Ende des Studiums entgegen, weil wir sehr motiviert sind, Pastorinnen und Pastoren im Bund zu werden. Das ist ja schon so ein Ding. Gleichzeitig würde ich Ihnen aber gerne noch was mitgeben. Ich habe bei den Studierenden so ein bisschen gefragt, was sie für die Zukunft wünschen würden. Und zum einen geht es darum, dass sie so lebendig bleiben und auch so ehrlich. Also es gibt immer wieder. Thorsten Dietz sagt dazu die meisten Yoda-Momente in der Theologie, dass die Dozierenden auf einmal lebendig werden und dass sie da so nichts mehr hält. Und das sind wirklich so die besten Momente, die wir, glaube ich, mit ihnen haben, dass, wenn man mit ihnen unterwegs ist, wenn sie Dinge begeistern, dass sie da so zu 100% vorangehen können und auch andere Menschen dafür begeistern und dass sie sich das auf jeden Fall erhalten und auch in der EBM so einbringen, dass Menschen einfach begeistert werden, dadurch, dass sie begeistert sind.
Ja, vielen Dank. Das ist ein schöner Wunsch.
Genau, an der Stelle würde ich Sie jetzt auch verabschieden. Ihre richtige Verabschiedung kommt noch, aber wir möchten uns auf jeden Fall bedanken, dass Sie im Podcast da waren. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen, was haben wir heute? Montag. Einen schönen
Okay,
Montag.
danke. Hat mir eine Freude gemacht.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.